Und da möchte ich erstmal zunächst mal eine ganz grundsätzliche Aussage machen. Elektrizität oder Strom ist volkswirtschaftlich ein Basisgut. Und ein Basisgut, das bedeutet, dass es für jeden Bürger, für jede Bürgerin, aber für die Wirtschaft schlechthin ein Gut ist, auf das man nicht verzichten kann. Das kann man sich leicht auch vorstellen, wenn jetzt hier, wir sagen ja immer Strom aus der Steckdose, wenn jetzt hier im wahrsten Sinne des Wortes die Lampen ausgehen, dann haben wir ein Problem oder einige schon da den Ausgang zu finden. Also ohne Elektrizität geht heute in einer Wirtschaft nichts mehr. Absolut nichts. Überall ist dieses Gut, deshalb auch Basisgut, notwendig. Und deshalb kann man auch mit Fug und Recht sagen, das ist ein Gut der Daseinsfürsorge. Und da stellt sich natürlich sofort auch die Frage, wenn das ein so wichtiges Gut ist, kann man es dann einem Marktmechanismus, einem Wettbewerbsmechanismus und einem privatwirtschaftlichen Profitprinzip überlassen? Ich will das zunächst mal nur als Frage hier vorab in den Raum stellen. Ich werde da aber noch drauf zurückkommen und wir werden sicherlich heute Abend auch noch hier gemeinsam, wir wollen ja auch noch in den Dialog treten, auch hier noch die Möglichkeit haben, das dann auch noch mal entsprechend auszudiskutieren. Lass mich zunächst mal ganz leidenschaftslos, wie das dann ein Wissenschaftler in der Regel macht, einfach mal unsere Forschungsergebnisse als Input sozusagen hier vortragen. Wobei ich auch ganz klar sagen muss, ich muss mich auf das Wesentliche beschränken, sonst reicht einfach die knappe Zeit, die wir hier heute Abend ja auch, wir leiden ja immer unter Zeitrestriktionen, ist leider so, hier zur Verfügung haben. Ich will zunächst nochmal sagen, was wir untersucht haben. Also wir haben untersucht im Außenverhältnis den politischen und rechtlichen Rahmen für den Liberalisierungsprozess. Wann startete das? 98 ging es dann los, aber das hatte ja immer auch einen Vorlauf. Ja, welche politischen Intentionen hat es hier gegeben? Wer waren die politischen Treiber? Wer waren auch hier mehr die Bremser? Und wir haben das dann auch vor dem gesamten europäischen Rahmen, also vor dem europäischen Rechtsrahmen entsprechend und auch vor dem nationalen Rechtsrahmen untersucht. Erstens. Zweitens haben wir dann natürlich untersucht, wie hat die Branche sich entwickelt. Da sind ja auch Vorhersagen gemacht worden, insbesondere von der Politik, wenn alles liberalisiert wird, was dann alles Tolles passiert. Und das Prinzip war ja, das kann man mit einem Wort beschreiben, Wettbewerb. Wettbewerb sollte alles richten. Wettbewerb sollte das Instrument sein, um eben auch die Elektrizitätswirtschaft entsprechend auszusteuern. Dann war natürlich für uns ganz wichtig die Frage der Investitionen. Was ist da passiert? Und zwar sowohl in die Kraftwerke, der gesamte investive Prozess in die Kraftwerke und natürlich auch in die Netze. Da ist auch vieles versprochen worden, was Wettbewerb sozusagen bezüglich Kraftwerke und Netze implizieren würde. Das haben wir natürlich dann entsprechend auch untersucht. Und wir haben dann uns natürlich auch den Unternehmen gewidmet in ihrer Struktur. Und da muss man ganz klar sagen, da gibt es die Großen, da gibt es die Stadtwerke und da gibt es auch viel Dissens. Und es hat vor allen Dingen enorme Konzentrationsprozesse gegeben, wobei ich ganz klar schon mal vorab jetzt hier sagen möchte, zwei wesentliche Strategien haben die Großen verfolgt. Als ihnen klar war, die machen ernst mit dieser Liberalisierung. Wir hatten ja vorher Gebietsmonopole, ja, abgegrenzte Verkaufsgebiete. Man sah die Energieversorgung, ja, man kann eigentlich sagen, in der Theorie, in der Politik, immer als ein natürliches Monopol. Und zwar nicht nur bezogen auf die Netze. Das ist heute noch der Fall. Sondern auch auf die Kraftwerke. Und als dann die Energieversorger merken, oh, da wird wohl doch was draus, dass die uns diese natürlichen Monopolstellung nehmen, jetzt müssen wir aufpassen, hat es sofort eine Gegenstrategie gegeben. Und die ist Konzentration. Konzentration, um sofort wieder aufkommenden Wettbewerb sozusagen aus dem Markt herauszunehmen. Das war aber nur eine Strategie. Die zweite Strategie war, und das muss man im Duktus sehen, jetzt vor der europäischen Interpretation oder Ausrichtung, dass man den europäischen einheitlichen Binnenmarkt ja will. Ja, also es soll einen einheitlichen europäischen Binnenmarkt für Energie geben. Und da war klar, auch den deutschen Energieversorgern, jetzt müssen wir uns vor diesem Hintergrund internationalisieren. Das heißt, wir müssen Internationalisierungsstrategie fahren, wir müssen raus aus dem eigenen Markt, sozusagen aus dem Home Market raus und müssen sozusagen jetzt in Europa entsprechend aktiv werden. Und das ist auch dann alles passiert, zumindest die Großen haben ja dann sich auch in Europa heftig eingekauft. So, das haben wir alles untersucht. Die Ergebnisse werde ich dann gleich vortragen. Aber das war nicht alles. Wir haben dann gefragt, wie haben sich denn die inneren Strukturen verändert? Das ist ja auch ganz wichtig. Welche Auswirkungen hat das auf die Innenverhältnisse der Unternehmen? Und da war für uns zunächst mal ganz wichtig, die interne Verteilung der Wertschöpfungen. Wo ist die Wertschöpfung hingegangen? Wer hat die denn überhaupt bekommen? Ja, wie ist die verteilt worden? Und darüber hinaus haben wir untersucht, wie haben sich die Unternehmenskulturen verändert unter diesem Liberalisierungsprozess. Wohlgemerkt im Innenverhältnis, auf die Beschäftigten, auf den Umgang zwischen Kapital und Arbeit auch in den Unternehmen. Es war ja immer so korportiert zumindest, dass in der Energiewirtschaft ein sehr konsensuales Verhältnis zwischen Kapital und Arbeit vorliegen würde, zwischen den Vorständen und den Betriebsräten. Die hätten da teilweise sogar Verträge zu Lasten Dritter, nämlich der Verbraucher, gemacht und auch der Umwelt. Und das haben wir natürlich auch untersucht, welche Veränderungsprozesse hat es hier gegeben. Stimmt das überhaupt? War das überhaupt vorher so der Fall? Und wenn ja, welche Veränderungsprozesse hat es hier gegeben? Stichwort Unternehmenskultur, das haben wir auch untersucht. Und zwar differenziert, sehr stark sogar differenziert zwischen den großen vier. Wir haben sie dann in unserer Studie hinter immer nur The Big Four genannt. Und den Stadtwerken, denn da muss man schon auch ein Stück weit auch differenzieren. Und dann bin ich auch beim nächsten Untersuchungsgegenstand, Stichwort Stadtwerke. Dann haben wir weiter untersucht, wie denn eigentlich die Chancen vor dem Hintergrund dieses gesamten Prozesses, nennen wir es als Überschrift Liberalisierungsprozess, wie sich die Rolle der Stadtwerke verändert hat, welche Chancen sie haben, auch im Rahmen eben einer dezentralen, zukünftigen, mehr auf regenerative Energien abgestellten Energieversorgung und wie die Rolle sozusagen jeder Stadtwerke sein kann. Auch das haben wir noch untersucht und dann haben wir gesagt, dann haben wir genug untersucht, dann können wir auch nicht mehr. Also da sieht man schon, das war wirklich ein sehr anspruchsvolles, natürlich mit Mitarbeitern, ist klar, das haben natürlich nicht Marquardt und nicht alleine gemacht. Gut, wie waren jetzt im Einzelnen die Ergebnisse? Also zunächst einmal hat man, das ist eine Botschaft, die ich als erstes mal habe, Treiber, politischer Treiber des gesamten Liberalisierungsprozesses war keine deutsche Regierung, sondern war die EU-Kommission. Der Prozess kam ganz klar aus Brüssel. Man hatte anfangs, da muss man ein bisschen weiter ausholen, soweit will ich hier ausholen, das Weißbuch bezogen auf den europäischen Binnenmarkt. Ihr erinnert euch, Binnenmarkt 92, das wurde Mitte der 80er Jahre, 85 ausgelobt, dann untersucht in Form des Cecchini-Berichtes, Barrieren, welche kontraproduktiven Allokationen es sozusagen gibt, wenn es keinen einheitlichen europäischen Binnenmarkt gibt. Das ist vom Cecchini untersucht worden, Paolo Cecchini, Professor Ökonom in Mailand an der Universität, der damals den Auftrag bekam. Und darauf ist das Weißbuch gestrickt worden für Europa und da ist eben dann auch festgelegt worden, die Europäische Wirtschaftsunion, noch nicht die Währungsunion, also mit dem Euro, das kam später, zunächst Binnenmarkt 92. Und da war klar, dass man die Energiefrage hier ausklammern sollte. Auch eben unter dem Stichwort nochmal natürliches Monopol. ja, hier sollte man weiter auch im Rahmen einer vernünftigen Daseinsfürsorge diesen Bereich ausklammern. Das hat aber dann nicht mehr lange vorgehalten. Die Kräfte, die politischen Kräfte in Brüssel, die auch hier liberalisieren wollten, die auch hier das Wettbewerbsprinzip einführen wollten im Energiebereich, haben sich letztlich in der politischen Auseinandersetzung durchgesetzt und haben dann auch festgeschrieben, das machen wir jetzt, die Liberalisierung auch für die Energiemärkte. Das war schon ein Paradigmenwechsel. Und zwar nochmal ein heftiger Paradigmenwechsel. Das war so Ende der 80er Jahre, als das dann immer mehr durchkam. 92, 93 waren die Prozesse dann sehr gereift in Brüssel und die nationalen Regierungen wurden damit konfrontiert. Und da hat es zunächst mal aus Deutschland eine heftige Gegenwehr gegeben, damals noch unter der Kohl-Administration, damals, wo wir nochmal Erinnerung, war Bundeswirtschaftsminister Günter Rexroth, FDP, verstorben, der dann aber dieses aufnahm und hier auch, weil die FDP ja, was neoliberale Prozesse anbelangt, immer schon vorne mit an der Spitze der Bewegung ja war. Und die hat das aufgenommen und hat es dann auch in eine nationale Debatte hineingetragen. Und dann wurde immer aber letztlich Brüssel vorgeschoben, so nach dem Motto, wir können das nicht mehr aufhalten, selbst wenn wir das wollten, geht das nicht. Wir müssen uns auch hier im Bereich der Energieversorgung, diesem Liberalisierungsprozess, also letztlich diesem Wettbewerbsprozess, der dann ja an die Wand gemalt wurde, müssen wir uns stellen, da können wir uns überhaupt nicht, auch vor dem Hintergrund der Europäischen Wirtschaftsunion, können wir uns den überhaupt nicht mehr da entgegenstellen. So, und dann ist das gereift, so Mitte der 90er Jahre, und dann ist ja auch 98 war ja dann im Grunde genommen das entscheidende Jahr. Ab 98 hieß es dann, soll es den einheitlichen, so steht es im Vertrag, den einheitlichen europäischen Energiemarkt geben. Und der soll instrumentell über das Wettbewerbsprinzip ausgesteuert werden. Feierabend. Damit war die Messe gesungen. Und das bedeutete dann in der Umsetzung, dass wir hier in Deutschland, weil wir ja das natürliche Monopol haben, mit den einzelnen Gebietsmonopolen, wir hatten 9 integrierte Verbundmonopolisten, bedeutete das, dass sie im Grunde genommen ihre Hoheitsgebiete aufgeben mussten. Jeder konnte jetzt Strom verkaufen, wo er wollte. Und auch die Kunden waren natürlich nicht mehr an den jeweiligen Gebietsmonopolisten gebunden. Dann kam ja auch sofort Yellow Strom und dann kamen ja die ganzen Firmen, die kamen dann ja sehr schnell auf. Und man hat das dann immer begründet damit, jeder kann jetzt frei sein, Energieversorger, Elektrizitätsanbieter frei wählen. Und das muss man immer im Hinterkopf hier haben. Das gilt natürlich nicht, weil man denkt natürlich zunächst immer ganz schnell auch nur an den Endverbraucher. Und hier sitzen ja alle Endverbraucher, an den privaten Kunden. Ja, sondern das galt und das war natürlich für die Industrie eine ganz spannende Veranstaltung, weil die waren natürlich vorher genauso an den Gebietsmonopolisten gebunden. Also das war auch klar, dass die Gewerbekunden, die großen Nachfrager, genauso wie der kleine Zwei- oder Einfamilienhaushalt oder Ein-Personenhaushalt, dass der im Grunde genommen genauso dieser Industriebetrieb oder das Kaufhaus oder wer auch immer auch an diesen Gebietsmonopolisten gebunden war. Und dann passierte natürlich auch, dass hier Druck auf den Kessel kam, dass anfangs schon die Energieversorger gespürt haben, wie stark jetzt auf mal der Druck wurde von den großen Abnehmern. Die Kleinen natürlich nicht. Ja, wenn ein Kleiner wechseln wollte, dann ist natürlich der Druck nicht groß. Aber wenn ein großes Industrieunternehmen sagt, ich kaufe meinen Strom jetzt eben nicht mehr bei dir, sondern ich gehe jetzt was weiß ich wohin, dann setzte das natürlich Preisverhandlungen in Bewegung und die Preise gingen auch anfangs nach unten, vor allen Dingen, weil auch unter den natürlichen Monopolen, auch das haben wir festgestellt, aber auch in anderen Studien ist das ja auch belegt worden, natürlich Leerkapazitäten, Überkapazitäten im Markt waren, die eben unter diesen natürlichen Monopolen in der Vergangenheit aufgebaut wurden. Man hat dann auf der politischen Seite in Europa, das wurde dann aber, man kann sagen, 1:1 übertragen auf die einzelnen Volkswirtschaften. Man hat ein sogenanntes energiewirtschaftliches Zieldreieck vorgegeben. Das ist auch die sogenannte Grünbuchstrategie für die Energiepolitik in Europa. Und das Dreieck heißt im Grunde genommen erstens eine Sicherheit der Energieversorgung intern und extern. Also intern heißt für letztlich ganz für die einzelne Volkswirtschaft und extern bezogen auch auf ganz Europa, eben Stichwort nochmal einheitlicher europäischer Binnenmarkt. Eine Versorgungssicherheit, das ist ganz klar eine Größe dieses Zieldreiecks. Darauf kann überhaupt nicht verzichtet werden. Und wir haben es ja auch erlebt, es hat ja Versorgungsengpässe gegeben, nicht nur in Kalifornien, USA sind mal für ein paar Stunden die Energiestromversorgung aus Italien auch, was das bedeutet. Versorgungssicherheit, erste Zielgröße. Zweitens, auch eine nachhaltige Entwicklung und Klimavorsorge. Das ist auch eine zweite, ganz wesentliche Säule, die politisch auch gewollt ist. Und drittens, die wirtschaftliche Größe, also Energie muss auch wirtschaftlich angeboten werden, muss auch entsprechend nach der Wettbewerbsfähigkeit sich dann richten und ausgesteuert werden. Das war nach diesem Grünbuch Energiepolitik für Europa das sogenannte energiewirtschaftliche Zieldreieck. Daran sollte sich der gesamte Liberalisierungsprozess ausrichten. Was dann damit passiert ist, das ist wirklich spannend. Das war eine mühselige Arbeit, das da nochmal dann auch auseinander zu fieseln. Wir haben nämlich dann untersucht, wie die einzelnen Länder darauf reagiert haben. Also wir haben nicht nur geguckt, wie hat jetzt Deutschland politisch darauf reagiert, sondern wie haben die anderen auch reagiert. Und da ist es wirklich interessant, dass Deutschland als einziges Land gesagt hat, wir müssen diesen jetzt losgetretenen Wettbewerbsprozess nicht mehr staatlich begleiten. Das regeln die schon untereinander. Ja, das machen wir nach dem Prinzip laissez-faire. Ja, der Wettbewerb wird schon richten. Ja, das brauchen wir nicht staatlich abgesichert in Form einer Regulierungsbehörde, was man übrigens für die Telekommunikation von Anfang an gemacht hat, als man diesen Markt liberalisiert hat, sofort eine Behörde eingerichtet hat, die diesen Prozess begleiten sollte, staatlich auch kontrollieren sollte, hat man für Strom gesagt, brauchen wir nicht. Alle anderen haben es gemacht. Kein europäisches Land hat nicht sofort auch eine staatliche Regulierungsbehörde eingerichtet, diesen Prozess, diesen Übergang auch letztlich ja zum Wettbewerbsprozess staatlich reguliert begleiten soll. Nein, wir haben einen sogenannten deutschen Sonderweg gewählt in Form von Verbändevereinbarungen, die dort getroffen werden sollten, wobei übrigens interessant ist, dass an diesen Verbändeverordnungen die Verbraucherschutzverbände nie beteiligt wurden. Also die meisten Nachfrager, nämlich die privaten Haushalte, die haben an diesem Tisch nicht gesessen, sondern die industriellen Vertreter als Nachfrager, ja, die haben schon am Tisch gesessen, die großen, die gewerblichen auch, und dem saßen dann die Energieanbieter gegenüber und die sollten dann sozusagen in einem Nachfrager-Angebots-Verhältnis sollten die in Form von Verbändeverordnungen, so hat man das dann genannt, dieses sehr liberal freiheitlich aussteuern. Da kann man sich natürlich schon denken, was dabei herausgekommen ist. Ja, dass das ja, kontraproduktiv am Ende war, war eigentlich, und das ist auch von der Wissenschaft gesagt worden, war eigentlich klar, dass das kein richtiger Weg ist. Das muss man mal ganz, ganz klar betonen. Aber man hat nicht gehört, Politik wollte es nicht, die damalige Regierung, Schwarz-Gelb, damals noch Herr Kohl, kurz vor der Ablösung, dann 98 durch Rot-Grün, wollten es nicht und so ist es dann nur zu diesen Verbänden. Und das hat dazu geführt, dass natürlich, also das habe ich vergessen zu sagen, dass natürlich im Rahmen dieses Liberalisierungsprozesses auch das Energiewirtschaftsgesetz, das Energierecht verändert werden muss. Das stammt ja von 1936, die Nazis hatten das gemacht, das in Deutschland 49, in Westdeutschland ist das 1:1 übernommen worden und hatte Bestand, das muss man sich auch mal vorstellen, bis 98. Da ist nie dran gerüttelt worden. Und das musste natürlich weg und das hat man dann auch ein Stück weit verändert. Und dann aber festgestellt, weil man eben auch nicht die Regulierungsbehörde eingeht, das geht nicht mit den Verbänden vor Ort. Und das muss man auch sagen, die Deutschen hätten hier Politik in Verbindung mit Wirtschaft, hätte so weitergemacht. Dass das beendet wurde, kam ausschließlich aus Brüssel. Brüssel hat gesagt, jetzt reicht es uns mit den Deutschen, mit ihrer Verbändeverordnung. Ja, das einzige Land mit ohne Regulierungsbehörde und hat uns gezwungen, 2005, das novellierte Energierecht, Energiewirtschaftsgesetz, 98 erstmals novelliert, seit 1936 ein zweites Mal zu novellieren, und zwar 2005. Und da ist dann reingeschrieben worden, jetzt kriegen wir auch eine Regulierungsbehörde. Das ist ja der Kurt, Vorsitzender, Präsident mit Sitz in Bonn, der ja auch schon vorher die Regulierungsbehörde für die Telekommunikation, da hat man das dann angegliedert. Da hat es übrigens einen Machtkampf gegeben, und zwar einen ganz heftigen, zwischen dem Deutschen Bundeskartellamt und der Regulierungsbehörde, die für Telekommunikation bestand. Das Bundeskartellamt hat gesagt, wir wollen das haben, wir wollen das regulieren, das gehört in unser Amt, ins Bundeskartellamt. Leider hat sich das Bundeskartellamt politisch, das muss man jetzt sagen, unter der Schröder-Ägide ist das gelaufen, nicht durchgesetzt. Man hat dann entschieden, dass die Regulierung für die Energiewirtschaft dann auch der schon bestehenden Regulierungsbehörde, der Sitz ist ja in Bonn, dann auch für die Energiewirtschaft zugewiesen wird. Aber das musste also kurzfristig gemacht werden, und es kam, das ist schon beachtenswert, es kam nicht aus der deutschen und der deutschen Politik, sondern ist ausschließlich auf Druck von Brüssel gekommen, dass jetzt die Deutschen auch hier eine Regulierungsbehörde haben dann einrichten müssen. Wie tragfähig das ist, wie effizient das ist, das steht auf einem anderen Blatt. Aber jedenfalls steht jetzt fest, dass dieser Prozess nicht mehr einfach laissez-faire sich vollziehen kann, sondern staatlich begleitet wird, eben durch die Regulierungsbehörde. Und da hat es ja auch sofort die Anreizregulierung gegeben, da sage ich gleich auch was zu, als wesentliches Instrument im Bereich der Netze, um eben hier die Netze auch zukünftig auszusteuern. Das Wirtschaftlichkeitsziel, das stand ja innerhalb des Zieldreiecks immer gleichberechtigt im Mittelpunkt. Da muss man sich die Kette noch mal kurz vor Augen halten, die da intendiert war. Und diese Kette heißt eben, wir öffnen die Märkte für Elektrizität, europaweit, nicht nur national, europaweit, über das Wettbewerbsprinzip. Das hat Folgen. Welche Folgen hat das? Das hat die Folge, dass durch diesen Wettbewerb Produktivität freigesetzt wird. Produktivität erhöht wird zunächst und dann freigesetzt wird, weitergegeben werden, muss über das Wettbewerbsprinzip, über abgesenkte Preise. Der hatte festgestellt, dass die Energiepreise insgesamt in Europa, aber insbesondere dann nochmal bei uns, viel zu hoch waren. Und man wollte eben hier dann über dieses Wettbewerbsprinzip die Preise entsprechend nach unten bringen, also erst Produktivitäten anreizen, Produktivitäten freisetzen, und der Wettbewerb würde dann die Unternehmen zwingen, diese Produktivitäten weiterzugeben in abgesenkte Preise. Und das wäre gut für die Volkswirtschaft, weil Energie ist eben wichtiges Gut. Und jetzt nicht nur aus der Sicht eben der Endverbraucher, der privaten Kunden, sondern insbesondere auch als Vorleistungsstruktur für die Industrie. Ja, um damit auch die Wettbewerbsfähigkeit der gesamten Industrie, der gesamten Wirtschaft zu heben. Denn Energiepreise und Energie, Strom, Gas, muss man da natürlich in diesem Kontext auch, und Öl sehen, sind natürlich eine Vorleistung für den Produktionsprozess. Und wenn man dann im internationalen Wettbewerb, das steht ja letztlich immer dahinter, bestehen will, da muss man diese Vorleistungsstrukturen auch minimieren. Und das kann man eben dadurch, dass man Wettbewerbsdruck in den Markt bringt, weil Wettbewerb würde dazu zwingen, geschaffene, generierte Produktivität eben über abgesenkte Preise weiterzugeben. Jetzt ist das aber so, das ist ja eigentlich trivial ökonomisch, dass die Preisgleichung immer heißt, Preis gleich Stückkosten plus Stückgewinn. Ja, Stückkosten plus Stückgewinn. So, und dann stellt sich ja die Frage, wenn der Wettbewerb zwingt, den Preis zu senken, wenn wir das mal als Prämisse unterstellen, dann stellt sich aber immer noch die Frage, senkt man jetzt die Stückkosten ab oder führt das dazu oder senkt man die Stückgewinne ab oder beides? Oder beides. Wenn man von der Theorie ausgeht, von der marktwirtschaftlichen Theorie ausgeht, dann bedeutet ein optimaler Wettbewerbspunkt, dass die Unternehmen im Gleichgewicht, im Marktgleichgewicht null Stückgewinn erzielen. Also der Gewinn ist null. Sie realisieren maximal ihre Stückkosten. Als Optimum. Wenn das intendiert war, dann ist das ehrenwert. Aber keiner konnte sagen, wie der Druck, der Wettbewerbsdruck, wenn der Preis wirklich gesenkt wird. Das ist ja erstmal eine Prämisse. Aber unterstellen wir mal, würde gesenkt. Dass auch wirklich zur Last der Stückgewinne geht. Das war ein offener Prozess. Und das hängt natürlich dann viel mit Macht zusammen, mit Marktmacht. Und da war klar, dass, das war den Unternehmen natürlich klar, dass sie jetzt aufpassen mussten. Zumindest bestand theoretisch die Gefahr, dass dieser Liberalisierungs- und Wettbewerbsprozess in der Tat auch zulasten ihrer Gewinne geht. Die vorher in der Tat sehr komfortabel waren. Sehr komfortabel waren unter der gebietsmonopolistischen Stellung eines natürlichen Monopols. Und deshalb haben sie auf diesen Prozess in Antizipation mit zwei Strategien, ich habe sie bereits genannt, reagiert. Erstens Konzentration, zweitens Internationalisierungsstrategie. Konzentration, ich fasse es kurz zusammen, Konzentration bedeutete aus neun integrierten Verbund, Monopolisten wurde The Big Four, also die vier, die dann überblieben, E.ON. E.ON entstand aus der Feber, Preußen Elektra und der FIAC. Zweitens RWE. Ach, guck an, wir sind ja in Essen hier, ja. Entstand eben aus der RWE Energie AG und der VEW. Dann Vattenfall Europe. Berlin entstand aus der FEAG, der HEW Hamburg und BEWAG in Berlin und EnBW Energiewerke Baden-Württemberg entstand aus den Baden-Werken und EVS. So, das war die erste Strategie, die gefahren wurde, Konzentration. Als Antwort auf diese theoretische Ableitung. Mit dem Ergebnis, dass heute diese vier Großen, fangen wir mal mit E.ON an, den Stromabsatz oder die Abgabe, muss man eher sagen, um 500% steigern konnte. Im Untersuchungszeitraum jetzt seit der Konstituierung dieser vier Großen. Das war von 2000 bis 2006, da sind unsere empirischen Daten. EnBW konnte den Stromabsatz um 200% steigern, RWE um 100%. Da fragt man sich natürlich, wie geht das? Das war überwiegend der Internationalisierungsstrategie geschuldet. Dass sie natürlich jetzt geöffnete Märkte hatten, konnten in diese Märkte reinstoßen und konnten natürlich ihre Absätze, die Absatzgebiete hatten sie vorher nicht. Wie waren ja vorher durch die Demarkationen waren sie ja restringiert, ja, konnten sie ja im Grunde nur in diesen festgelegten Gebieten jeweils verkaufen und das war natürlich eine Restriktion. Und in dem Moment, wo diese Restriktionen weg waren, gingen sie natürlich nicht nur in Deutschland hausieren, sondern in ganz Europa. Und dadurch kamen natürlich diese enormen Absatzsteigerungen dann zustande. Und wenn man sich das mal heute anguckt, die Positionen, oder wie ist Europa elektrizitätswirtschaftsmäßig aufgestellt, dann kann man sagen, wir haben nicht nur in Deutschland eine gigantische Konzentration, sondern wir haben sie längst auch in Europa. Man kann sagen, hier ist die Messe gesungen. Europa ist aufgeteilt unter den großen europäischen Energiekonzernen. Und da ist es so, dass E.ON innerhalb der EU den Platz 2 eingenommen hat, RWE Platz 3 und Vattenfall an 4. Stelle liegt und EnBW an 8. Stelle.
Wer ist am Zweiter?
E.ON.
Wer ist Erster?
E.ON ist Zweiter. E.ON ist Zweiter, RWE ist, ist Dritter, Vattenfall Europe ist Vierter und EnBW ist Achter. So, und man kann sagen, dass die sieben größten heute, wie gesagt, immer auf Strom nur, Elektrizitätswirtschaft bezogen, dass sie 90% des Marktes beherrschen. In Europa. Und die vier größten in eben The Big Four in Deutschland auf eine Nettostromerzeugung von sage und schreibe 90% kommen. Und hier muss man ganz klar sagen, wer die Kraftwerke hat, und das ist natürlich hier die Erzeugung, der hat auch die Macht. Ja, und wenn ich 90% Anteil habe bezogen auf die vier Großen, dann ist das laut Theorie, laut Markttheorie, jedes Lehrbuch beschreibt das, ein enges Oligopol. Ja, und enges Oligopol bedeutet ganz klar Marktmacht. Und sie nutzen auch natürlich diese Marktmachtstellung, nutzen sie natürlich aus. Was ist dann passiert? Neben dieser Konzentration auf der einen Seite und der Internationalisierungsstrategie auf der anderen, ich sagte es bereits, zunächst kam es ganz kurzfristig auch in Deutschland zu einem Rückgang der Preise. Ja, das war so ein Aha-Effekt, klar, am Anfang, dass kurzfristig da die Überkapazitäten, die auch im Markt waren, ja, die haben ja Reservekapazitäten vorgehalten, die deutsche Stromversorger, das war ja immer diese berühmte Stunde im Januar, ja, die Spitzenlast, die dann abgedeckt werden musste. Meistens war es so Mitte Januar, ja, ist immer dunkel und so, und dann musste da die Kapazität, und wenn man für diese eine Stunde Spitzenlast, die dann in der Tat ja da war, wenn man dann mal geguckt hat, was danach an Kapazitäten eigentlich benötigt wurde, dann entstand so ein Tal, ja, ein Lasttal hat man das genannt, ja, und das waren eben Überschusskapazitäten auch. Und das bedeutete natürlich, wenn du das in Kosten umsetzt, Leerkapazitäten und damit Leerkosten. Die konnten aber, das war das alte System, das alte Regime, auch diese Leerkosten konnten über die Preise abgestoßen werden. So, und in dem Moment, wo du jetzt sozusagen den Schleier oder den Vorhang aufgezogen hast, standen sie natürlich blank auf der Bühne. Ja, so, und da haben sie sich geschämt, wenn man blank vorm Publikum steht, ist klar. So, und dann sind auch die Preise, ja, kurzfristig nach unten gegangen. Logisch. Aber dann haben sie ganz schnell wieder gefangen. Die wurden auch noch abgebaut, diese Überkapazitäten. Relativ schnell, das waren alte Möhren auch, meistens Gaskraftwerke, die auch überholt waren, technologisch auch nicht mehr up-to-date, die man aber eben immer für diese Spitzenlasten dann noch angeworfen hat. So, und hat dann sehr schnell sozusagen die Überkapazitäten aus dem Markt geholt, gleichzeitig die Konzentration dagegen gefahren. Damit entstand sofort wieder oder relativ schnell wieder neue Macht, Angebotsmacht im Markt, und damit konnte man ganz schnell auch entsprechend die Preise wieder nach oben bringen. Das muss man jetzt aber differenziert sehen. Ja? Die Preise nach oben gebracht worden sind ganz schnell wieder bei den Privatkunden, weil die eben keine Gegenmacht hatten. Während die großen Nachfrager, ja, über ihre privaten Kontrakte natürlich anderes aushandeln konnten. Da war der Prozess schwieriger, obwohl auch hier die Preise nach oben gebracht wurden. Letztlich wieder, weil was ist letztlich auch das Drohpotenzial eines sagen wir mal, eines großen Stromnachfragers, nehmen wir mal an, ganz großes Industrieunternehmen. Ja, die können im Grunde genommen natürlich sagen, heute aufgrund der Liberalisierung, wir holen das Ding woanders, den Strom woanders. Aber da gibt es durchaus ein Parallelverhalten innerhalb des engen Oligopols. Da sind sie sich einig, wenn wir den jetzt reinnehmen, den Großen, dann schlagen sie uns woanders. Also tun sie das nicht. Das kennen wir von den Tankstellen, von den Mineralölkonzernen. Der eine geht vor und die anderen gehen nach. Ja, wenn die Preise nach oben gesetzt werden, sodass der Druck darüber gar nicht so groß war, dann blieb eigentlich nur der Druck oder das Drohmoment sozusagen eines großen Industrienachfragers, wir machen jetzt eigene Kraftwerke, bauen eigene Kraftwerke auf. Aber das musst du auch erstmal machen. Ja, das ist dann so in Preisverhandlungen eigentlich nicht so ein großes Druckinstrument, dem gegenüber zu sagen, dann sagt er, dann baue mal ein Kraftwerk, musst du erstmal eins genehmigt kriegen und so weiter. Also das war da, aber obwohl natürlich hier schon die Marktmachtstellung natürlich eine andere ist, als die eines kleinen privaten Haushalts, der vielleicht 300 Kilowatt, 3000 Kilowatt oder 4000 Kilowattstunden im Jahr abnimmt. Gut, aber Preisdiskriminierung, das ist doch vielleicht nochmal ein Stichwort, ist auf jeden Fall nach wie vor im Markt. Ja, also der keine Macht hat auf der Nachfrageseite, wird natürlich am meisten belastet relativ, ist klar. Und wer auf der Nachfrageseite eben ein bisschen mehr Macht hat, zahlt weniger. Ja, für ein homogenes Gut. Für ein homogenes Gut. Und das nennen die Ökonomen eigentlich Preisdiskriminierung. Gut, was ist weiter passiert? Der Druck, der jetzt aufkam, wurde natürlich auch nach innen weitergegeben. Und da war es schon vorher so, das haben wir auch festgestellt in den Untersuchungsergebnissen, ich sagte ja, es war als anfangs als Stichwort konsensuales Modell, auch zwischen den Geschäftsführungen und der Gewerkschaft und den Betriebsräten, dass die da schon so nach dem Motto, tu du mir nichts, tu ich dir nichts, leben wir beide gut. Ich sage das jetzt mal überspitzt, ja, vielleicht, aber da war schon viel Konsensuales im Spiel. Aber dem Kapital hat das eigentlich nie so richtig gepasst, ja, dass man auch einen Teil der Wertschöpfung eben an die Belegschaften weitergeben musste. Und jetzt sah man zum ersten Mal das Instrument Wettbewerb und man konnte zumindest nach innen drohen. Und das ist auch den Gewerkschaften so verkauft worden, den Betriebsräten in den Energieversorgern so verkauft worden. Jetzt, liebe Kolleginnen und Kollegen, haben wir leider eine andere Welt. Wir haben jetzt auch Wettbewerb. Und das, was wir vorher hier auch haben, verteilen können an euch. Das geht zukünftig leider nicht mehr. Und das hat man geglaubt oder auch nicht geglaubt. Jedenfalls die Ergebnisse sind evident, die dann eingetreten sind. Erstens, es hat einen massiven Arbeitsplatzabbau gegeben. Jeder dritte Arbeitsplatz ist seit 1998 hier abgebaut worden. Insgesamt waren es 95.000, die hier weggebrochen sind. Wobei man diese 95.000 differenzieren muss in etwa 38.000 von 92 bis 98. Aber da setzte das ja auch schon an. Man merkte schon, der Vorlauf, ja, das wird sich in Richtung Liberalisierung bewegen. Und dann nochmal von 98 bis 2008 nochmal gut 56.000 Arbeitsplätze. Also wir reden hier fast über 100.000 Arbeitsplätze, die hier ja, in einem wichtigen Bereich in der Wirtschaft, in der Volkswirtschaft, in der deutschen Volkswirtschaft verloren gegangen sind. Und die kommen nie wieder. Diese Arbeitsplätze sind für alle Zeiten verloren und man muss sagen, der Trend des weiteren Abbaus ist ja längst nicht gestoppt. Er hat sich zwar von der Schärfe ein bisschen abgeflacht, aber der Prozess wird auch hier weitergehen. Jedenfalls bisher kann man sagen, ein Drittel, etwa 33% der Arbeitsplätze sind hier verloren gegangen. Wobei man das jetzt auch differenzieren muss nach Betriebsgrößen, aber die Zeit habe ich jetzt nicht, große, kleine, das jetzt hier alles auszuführen. Da empfehle ich dann mal das Studium auch des Buches. Was ganz wichtig ist, was mir auch persönlich ganz wichtig ist, im Innenverhältnis, was dann passierte, ist die Umverteilung. Also, die ist so extrem, dass sie weit, weit oberhalb der Umverteilung, die in der Gesamtwirtschaft ja auch gelaufen ist, Umverteilung von unten nach oben, in der Wertschöpfung, weit größer ist als bezogen auf die gesamte Wirtschaft. Und es ist ja vorher immer so gesagt worden, in der Energiewirtschaft gibt es eine starke Mitbestimmungsseite, starke Betriebsräte, die können da sozusagen was gegensetzen, dass sich hier auch diese Umverteilung von unten nach oben innerhalb der Wertschöpfung läuft. Das Gegenteil war der Fall. Das war für mich auch ein mehr als überraschendes Ergebnis. Das hätte ich nicht gedacht. Ja, dass hier auch Umverteilungsprozesse sich sicherlich verzogen haben, okay, das war klar, das konnte man antizipieren weitgehend, wenn der Gesamtwirtschaft das läuft, warum soll dann, sind die da nicht das Tal der Glückseligen? Aber dass das hier weitaus mehr war, das ist schon ein spannendes Ergebnis. Und interessantes Ergebnis. Auch für Wissenschaftler, das hätte ich nicht gedacht, aber es war so. Und ich will's mal auf die... Oder damit nochmal zum Verständnis, Wertschöpfung, damit wir uns auch hier richtig verstehen. Wertschöpfung heißt, es ist das Überschussprodukt. Ja, das Überschussprodukt, das verteilbar ist. Du hast einen Produktionsprozess, für diesen Produktionsprozess brauchst du Vorleistungsstrukturen. Diese müssen natürlich rausgerechnet werden, die haben andere erbracht. Und dann bleibt ein Überschussprodukt über, das nennen wir die Wertschöpfung. So, und die Wertschöpfung teilt sich immer in vier Arten auf, mehr gibt es nicht. Die erste Art der Wertschöpfungsverteilung sind die Löhne und Gehälter, also der Personalaufwand. Zweitens die Zinszahlungen von Fremdkapitalgebern, also die Fremdkapital in den Prozess hineingegeben haben. Drittens die Grundeigentümer, die verlangen Mieten und Pachten als Wertschöpfung. Und viertens Profits, also das, was die Shareholder, was die Eigenkapitalgeber eben an Gewinn verlangen. Diese vier Arten gibt es, mehr gibt es nicht. Und da stellt sich dann die Frage, wer hat die Wertschöpfung bekommen? Dass sie natürlich von den Menschen abgeleitet ist, Arbeitswert theoretisch muss ich hier nicht weiter ausführen, aber spannend ist jetzt der empirische Befund. Wie sieht der Befund aus? So, und der Befund sieht aus, dass wenn wir mal von 98 ausgehen, wir eine Nettowertschöpfung hatten von 65 Euro die Stunde. Wir haben das dann, das ist eigentlich das vernünftige Maß, also das nicht auf Köpfe zu beziehen, weil Köpfe, da hast du Teilzeitkräfte mit drin, das ist eigentlich eine ungenaue Größe. Haben wir das auf das Arbeitsvolumen bezogen, da kannst du dann nicht mit manipulieren. Das sind dann wirklich die Arbeitsleistungen, die in der Stunde erbracht worden sind. Haben wir das Ganze umgerechnet, das war eine mühselige Rechnerei, aber mit dem Statistischen Bundesamt ist uns das geglückt. Lag die Nettowertschöpfung 1998 pro Stunde bei 65 Euro. So, und die ist jetzt gestiegen bis 2007. Wir haben nochmal das Jahr nochmal nachgeschoben, weil die leider sind die empirischen Daten immer mit einem Timelag von 2 Jahren nur zu bekommen. Wir werden etwa jetzt nächstes Jahr die Daten dann vorliegen haben für 2009, ist leider so, weil die Meldepflichten für diese Daten von den Unternehmen eben so da vereinbart sind mit dem Statistischen Bundesamt, ist die Nettowertschöpfung, sage Schreiber, 86% bis 2007 auf 121 Euro die Stunde angestiegen. Und da stellt sich dann ja die Frage, bei einem solchen gigantischen Anstieg, 86% des Überschussproduktes. Wer hat denn das jetzt bekommen? Wer hat denn das jetzt bekommen? Dieses Überschussprodukt. So, nein, jetzt rufe ich nochmal in Erinnerung, was Politik versprochen hat. Und daran haben wir sie auch gemessen. Eine andere Referenzgröße haben wir ja nicht. Sie haben gesagt, wenn der Wettbewerb kommt, dann gehen die Produktivitäten, das kann man durchaus jetzt auch als Produktivität interpretieren ökonomisch, ja, die wird dann weitergegeben über Preissenkungen. Stimmt das? Es stimmt nicht. Es stimmt nicht. Und Sie haben gesagt weiter, das wird die Gewinne der Energieversorger nach unten bringen. Stimmt es? Stimmt nicht. Also zweimal, muss ich leider, liebe Politik, sagen, habt ihr nicht mal das offene Scheunentor getroffen. Nicht mal das offene Scheunentor getroffen. Und ja, nun, das ist der Befund. Ich kann es ja nicht ändern. Ja, das ist ganz leidenschaftslos der empirische Befund. So, und wenn man sich dann anschaut, das Überschussprodukt, Steigerung 86%, wie viel hat da die erste Wertschöpfungsart, nämlich Löhne und Gehälter, Personalaufwand davon bekommen? Da lag der Anteil 1998 von den 65 Euro pro Stunde Netto-Wertschöpfung, lag bei 36 Euro je Stunde. Also von einer Stunde, so muss man es jetzt interpretieren, von einer Stunde Netto-Wertschöpfung bei der Stromproduktion in Deutschland 1998 haben die Beschäftigten von diesen 65 Euro, haben die Beschäftigten 36 Euro bekommen. Mit allen Kosten, Sozialabgaben und so weiter, ist klar. Das ist natürlich nicht der Brutto auf dem Lohnzettel gewesen, jetzt abhängig beschäftigt, also die Arbeitgeberanteile, die sogenannten und so weiter. Also die Arbeitskosten pro Stunde, 36 Euro. Und damit ja, Kopfrechen schwach, 65 minus 36 Euro macht.
35 minus 66.
65 minus 36.
29.
Richtig. 29 Euro haben bekommen die anderen drei Wertschöpfungsarten. Zinsen, Mieten, Pachten und Unternehmergewinne. So, und von den 121 Euro 2007, von den 121 Euro Netto-Wertschöpfung 2007 haben bekommen die abhängig Beschäftigten 44 Euro. Das ist eine Steigerung von 36 Euro auf 44 Euro von 21%. Das heißt, die Beschäftigten haben von der Steigerung der Netto-Wertschöpfung 86% von 98 bis 2007 21% bekommen. Demnach sind 65% der Steigerung auf Zinsen, Mieten und Pachten und Gewinne abgeflossen. Ein gigantisches Umverteilungsergebnis zu Lasten der Beschäftigten und zweitens zu Lasten der Verbraucher. Oder sagen wir es allgemein, zu Lasten der Stromnachfrager, bitte dann aber in der Differenzierung private Haushaltskunden, gewerbliche, industrielle Großnachfrager. Mit der entsprechenden Preisdiskriminierung. Das ist der Befund. Das ist der Befund. Das heißt, Sie haben es im Grunde geschafft, im Außenverhältnis nichts weitergeben zu müssen, weil die Preise sind gestiegen. Wobei man jetzt natürlich sagen muss, und das haben wir ja auch untersucht, bezogen auf die Strompreise, private Haushalte, industrielle Anbieter, das haben wir jeweils auch differenziert untersucht, ist nach wie vor Deutschland auch im internationalen Vergleich ganz schlecht aufgestellt. Wir haben immer noch hier sehr hohe Preise. was den Strom anbelangt. Nur da sage ich jetzt auch, das haben wir auch festgestellt, wir haben das als ein Paradoxon bezeichnet, zwischen der Umwelt oder der ökologischen Frage auf der einen Seite die zu schonen, das heißt also Energie einzusparen, weniger Verbräuche zu haben und auf der anderen Seite den Preis zu haben, der niedrig sein soll, das ist ein Widerspruch. Weil was nichts kostet, damit wird geaßt. Ja, das taucht doch nichts. Ja. So, ja, ist völlig klar. Ja, wenn Strom nichts kostet, ja, dann lass doch die Lampe brennen, was soll's denn? So, das ist schon ein Widerspruch. Ja, zwischen möglichst niedrigen Strompreisen, die zu fordern auch, das ist ja auch das Zieldreieck. Da zeigt sich aber auch innerhalb des Zieldreiecks durchaus ein Widerspruch dann auch zur ökologischen Frage. Danach müsste eigentlich der Strompreis hoch sein. Nur dann hast du auf der anderen Seite wieder ein Problem bei den Nachfragern, bei vielen, auch bei den Privaten. Man spricht ja schon von einer Stromarmut, dass eben viele, die heute schon ausgegrenzt sind, ja, dass die dann kaum noch dieses Gut, was ja ein Basisgut ist, was ich anfangs sagte, und der Daseinsvorsorge dient, gar nicht mehr nachfragen können. Und auf der anderen Seite, wenn der Preis hoch ist, wenn wir mal die Industrie nehmen, die industriellen Nachfrager nehmen, haben die natürlich dadurch höhere Vorleistungsstrukturen innerhalb ihres Produktionsprozesses. Das ist für die natürlich auch wieder nachteilig. Also das ist eine schwierige Veranstaltung, hier das auszutarieren, also hier ein Optimum zu finden, zwischen einem Strompreis, der dann auch so verträglich ist, dass man hier nicht zu besonderen Verbräuchen kommt, dass die Umwelt darüber dann nochmal entsprechend negativ tangiert wird. Diese Umverteilungsmechanismen, die kann man jetzt also folgendermaßen zusammenfassen. Sie haben es geschafft, enorme Produktivitäten zu heben. Erstens über Abstoß von Überschusskapazitäten. Zweitens über einen gigantischen Personalabbau. Jeder dritte Arbeitsplatz ist hier verloren gegangen. Darüber sind natürlich Produktivitätssteigerungen zustande gekommen. Wenn es richtig gewesen wäre, laut Theorie, Wettbewerb hätte jetzt eingesetzt, dann hätte diese Produktivität über abgesenkte Preise, wenn Wettbewerb im Markt wäre, ganz klar weitergegeben worden. Also Umkehrschluss, es ist ein Beweis, eine Verifikation, dass kein Wettbewerb im Markt ist. Das hat ja auch nochmal das höchste deutsche Gericht festgestellt, Bundesgerichtshof, ja, in einem Urteil. Das war eine schallende Ohrfeige für die vier Großen, wo das höchste Gericht nochmal festgestellt hat, hier in diesem Markt von Wettbewerb zu reden, sei Zynismus. Das wollten sie ja auch nicht. Sie wollten ja genau auch eben den Wettbewerb nicht. Und sie haben es geschafft, eben über die beiden Strategien, die ich genannt habe, also Konzentrationsstrategie und International, das auch wegzuschieben. So, und dann ist der Umverteilungsmechanismus in Bewegung gesetzt worden. Das war die Prämisse dafür. Also ganz klare Verlierer, die Beschäftigten im Innenverhältnis. Ganz klare Verlierer, die Nachfrager, eben über nicht adäquat abgesenkte Strompreise. Und ganz klarer Verlierer, die Umwelt. Und da muss man jetzt eine nächste Größe mit in die Betrachtung holen, und das sind die Investitionen. Es ist ja dann auch theoretisch vorab abgeleitet worden, dass der Wettbewerb die einzelnen Unternehmen dazu zwingen wird, effizient Strom zu produzieren. Und effizient kann ich nur dann Strom produzieren, wenn ich auch einen Kapitalstock habe, der auch effizient ist. Und das geht eben nur über Investitionen. Und zwar Investitionen sowohl natürlich in Kraftwerke, ja, als auch in Netze.
Also Netz.
So, jetzt muss man aber sagen, die Unternehmen, die Vorstände, über natürlich die Shareholder letztlich, waren hier sehr zurückhaltend. Sie haben abgewartet. Da muss man sie jetzt aber ein Stück weit auch in Schutz nehmen, weil es ist klar, Kraftwerksinvestitionen sind Zyklen, die 30, 40-jährigen Zyklen unterliegen. Also wenn du heute ein Kraftwerk baust, dann hast du das 30, 40 Jahre an der Backe. bis es mal dann endlich abgeschrieben ist, bevor du so ein Invest tätigst, was auch dann mit entsprechenden Volumina, Geldvolumina natürlich zusammenhängt, da überlegst du dann schon zweimal, welche Investition du jetzt in welches Kraftwerk da tätigst. Und wenn da Politik keinen sauberen Rahmen schafft, wir erleben das ja gerade, ja, mit dieser erbärmlichen, schlimmen Verlängerung jetzt nochmal der Laufzeiten bei den AKWs. Und ich kann nur hoffen, dass die Stadtwerke nicht nur drohen, sondern wirklich jetzt auch klagen, weil die haben natürlich da auch drauf gesetzt, weil der Zyklus ist eben in der Energiewirtschaft 30, 40 Jahre für Investitionen. So, und wenn ich heute eine Entscheidung treffe, dann muss ich auf Politik vertrauen können. Ja, das ist ganz wichtig, da kann ich nicht Hü und Hott von heute auf morgen sagen, sonst habe ich enorme Fehlallokationen, ökonomisch gesprochen, und damit Fehlinvestitionen letztlich und damit ja auch für die Gesellschaft als Ganzes. So, und man hat eben darauf jetzt gesetzt mit dem seinerzeit verhandelten Ausstieg mit der Energiewirtschaft und hat gesagt, okay, das schafft jetzt auch dann Rahmen und investiven Rahmen für regenerative Energien. So, und gerade auch Stadtwerke haben da drauf gesetzt und sind ja auch dann verstärkt in diese Investition. Zu wenig, will ich gleich hier auch vorab sagen, zu wenig, aber immerhin, man hat die Zeichen der Zeit erkannt und hat ja was gemacht. Die Großen haben gar nichts gemacht. Ja, auch was Regenerative, das ist erst so in den letzten 2 Jahren. Aber auch da mit den europäischen Zielen, 2020-Ziele und so weiter, sind sie erst dann auf diesen Zug letztlich aufgesprungen, aber viel zu wenig. Jedenfalls das, was an Investitionen gelaufen ist, ja, ist absolut beschämend, ist kontraproduktiv gewesen, und man muss ganz klar sagen, wir haben dadurch heute zurückgestaute Investitionen, die uns morgen aufs Butterbrot geschmiert werden. Und das, was da jetzt, und deshalb ist der Beschluss, was die AKW-Laufzeitverlängerung anbelangt, auch vor diesem Aspekt der Investition so schlimm, ja, so erbärmlich schlimm, ja, das hätte nie passieren dürfen. Und es laufen ja jetzt auch die Klagen noch, man kann nur hoffen, dass die Klagen da auch entsprechend positiv da ausgehen. Aber das muss man auch, und der Investitionsprozess, ich kann das jetzt alles hier nicht darstellen, aber man kann unterm Strich sagen, es ist mehr Desinvestition getätigt worden, es ist nicht in erneuerte Kraftwerke, vor allen Dingen ist auch nicht in Netze. Wenn ich ja mehr regenerative Energien einspeisen will, dann brauche ich ganz andere Netzstrukturen. Da haben wir einen riesen Investitionsstau bei den Netzen. Und da kann man nur hoffen, aber ich bin da mittlerweile auch fast ratlos, vor diesem Beschluss jetzt da die Laufzeiten nochmal verlängert zu haben, da wird nämlich jetzt nichts passieren. Ja, weil die ganz einfach unter den Profitfunktionen, das ist auch verständlich als privatwirtschaftliches, kapitalistisches Unternehmen, da die unterliegen nun mal der Profitfunktion, werden die nicht investieren. Weil sie auch nicht die Rechtssicherheit haben. Die werden abwarten, werden die Prozesse beobachten, ja, mit einer katastrophalen Entwicklung für die gesamte Volkswirtschaft. Im Ergebnis. Nein, man will abwarten, wie die Politik die Rahmen setzt oder den Rahmen setzt für welche Energieträger. Ja, und wenn ich das nicht weiß als privatwirtschaftliches Unternehmen, dann weiß ich auch nicht, in welche Richtung ich investieren soll. Weil sie wollen schlicht natürlich ergreifen mit ihren Investitionen nichts anderes, als dass sie Profite machen. Ja. So. Und wenn ich das nicht weiß, dann bin ich vorsichtig. Und wenn ich vor allen Dingen weiß, das sind langfristige Zyklen in der Energiewirtschaft, langfristige Investitionszyklen, ja, dann bin ich besonders vorsichtig, da warte ich erstmal ab. Ja, das ist das Problem dabei. Gut, dann haben wir weiter natürlich untersucht, die Innenverhältnisse, ich hatte es ja angedeutet, schon mit dem Stichwort Unternehmenskultur. Das wäre jetzt allein ein abendfüllendes Programm. Wie viel Zeit habe ich eigentlich noch?
Ich habe morgen frei.
Ja. Gut, aber ich leider nicht. Aber ich will trotzdem auch noch hier ein paar wesentliche Größen hier nochmal feststellen, beziehungsweise vortragen. Was haben wir gemacht, was die Unternehmenskultur anbelangt? Wir haben gesagt, normativ natürlich, wissenschaftlich normativ, wie müsste eigentlich eine demokratisch-partizipative Unternehmenskultur in diesem Bereich aussehen? Ja, will auch das, wir diskutieren ja vielleicht noch gleich darüber, Verstaatlichung, Vergesellschaftung von Energieversorgung. Da spielt dieses, das Innenverhältnis, die Kultur des Unternehmens, die entscheidende Rolle. So, wie soll die denn aussehen? Auch die Mitbestimmungskultur. So, und da haben wir gesagt, die soll idealtypisch, normativ natürlich gesetzt, aber durchaus aus der Wissenschaft abgeleitet, die müsste, wenn man sich wirklich demokratisch-partizipativ fahren will, müsste die 6 Größen beinhalten. Die haben wir dann identifiziert, abgeleitet und auch beschrieben. Das ist erstens eine Kommunikationsdialektik in Verbindung mit einer holistischen Informationspolitik und dazwischen liegt eine partizipative Führungsstruktur. Das hört sich jetzt schlimm an, ist teilweise auch schlimm und auch nicht so einfach zu verstehen. Es ist im Buch aber alles beschrieben, aber ohne dem geht es nicht. Ohne dem geht es nicht, wenn ich wirklich eine demokratisch-partizipative Struktur haben will. Kommunikationsdialektik, will man nur mal diesen einen Punkt rausnehmen. Kommunikationsdialektik bedeutet, dass in einem Unternehmen, wenn es eben dieser demokratisch-partizipativen Unternehmenskultur genügen will, dass eine Dialektik, du sagst es, These, Antithese, Synthese, nichts anderes ist es ja, dass dieser Prozess auch angstfrei möglich sein muss in einem Unternehmen. Das ist ja heute nicht der Fall. Ja? Wir haben, da leiden ja, jetzt mal auch unabhängig von der Energiewirtschaft, in allen Unternehmen. Es war doch heute in Unternehmen keiner mehr, die Antithese zu bilden. Weil er Angst haben muss, wenn er sie bildet, dass er morgen seinen Arbeitsplatz verloren hat. Ja? So, und das muss, dieser Kommunikationsprozess, deshalb dialektisch, muss eben mit These, klar, aber da muss es eine Gegenrede geben, weil nur daraus kriegst du letztlich auch was wie Innovation generieren und Synthese. Und wenn das in einem Unternehmen nicht angstfrei, dieser Prozess nicht angstfrei ablaufen kann, dann kriegst du auch keine vernünftige Synthese, das ist doch klar, eigentlich trivial. Aber es findet draußen nicht statt. Wenn heute ein promovierter Volkswirt, wir müssen auch einen Punkt bringen, ganz plastisch machen, wenn heute ein promovierter Volkswirt, Abteilungsleiter bei der Deutschen Bank, verheiratet, 45 Jahre alt, 2 Kinder, Kinder beide studieren, hat ein Haus gebaut, ist privat hoch verschuldet. Der bildet keine Antithese mehr. Nein. Denn wenn er sie bildet, läuft er Gefahr, seine Arbeit zu verlieren und damit alles zu verlieren. Bei einer Adaptionszeit von 12 Monaten ist er bei Hartz IV. Zumindest wird er als 45-jähriger promovierter Volkswirt, Deutsche Bank, es schwer haben woanders, zumindest eine 100% adäquate mit dem Einkommen eine neue Stelle zu finden. Die wird er wahrscheinlich nicht bekommen. Einkommensabstriche macht er so oder so mindestens 20-30%. Und das kann bei ihm dann auch schon eng werden. Der hat natürlich ein anderes Lebensniveau, ein anderes, ist ja klar. Ja, so, aber der wird auch genau aus diesem Grund die Antithese nicht mehr bilden. Und das lähmt nicht nur die Kultur und den Innovationsprozess innerhalb eines Unternehmens, das kannst du ja jetzt duplizieren, dann bist du bei einer gesamten Volkswirtschaft. Das legt sich dann wie Mehltau über die gesamte Volkswirtschaft und lähmt sich jede Innovation. Und wenn eine Volkswirtschaft nicht mehr in der Lage ist, Innovationen zu generieren, dann kannst du die Uhr danach stellen, dann ist sie tot. Deshalb ist auch die ganze kleinen Schlenker jetzt Europa brennlichterloh. Das haben die meisten noch nicht begriffen. Wir haben eine Währungskrise. Die Finanzkrise ist zu einer Währungskrise geworden. Wenn du kannst fiskalpolitisch, wir machen übrigens gerade von der Arbeitsgruppe Arte der Wirtschaft, wir haben gestern eine große Telefonkonferenz, wir machen Sondermemo von der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik jetzt hier zu dieser Geschichte. Wir hoffen, dass wir das noch dann kurz nach Weihnachten auch per Pressekonferenz dann veröffentlichen können. Ist alles nicht so einfach, auch da die Ressourcen noch wieder kurzfristig dafür zu stemmen, aber wir werden auf jeden Fall ein Sondermemorandum dazu machen, zu der jetzigen Währungskrise. Europa brennt nicht da loh. In deutschen Zeitungen steht jeden Tag was über Kachelmann. Das ist auch ganz wichtig, dass dieser Prozess, der da abläuft, du kannst fiskalpolitisch, kannst du Prozesse natürlich aussteuern und abmildern. Aber letztlich braucht eine griechische Volkswirtschaft genauso wie eine irische, wie eine französische, wie eine deutsche Innovation. So, wenn du Lebensstandard haben willst, dann brauchst du Innovation, letztlich und Arbeit. Letztlich generiert sich alles. Letztlich tauscht es auch nur Arbeit gegen Arbeit aus. Eine vergegenständlichte Maschine ist nichts anderes als Arbeit von Menschen, die vergegenständlicht ist. Und du tauscht eine Maschine aus Arbeit gegen Arbeit. Ich sage meinen Studierenden auch immer, wenn ihr gleich in die Mensa geht und kauft euch einen Kaffee, dann glaubt ihr natürlich naiv, ihr kauft eine Tasse Kaffee für 70, kostet ja glaube ich 70 Cent, für eine Tasse Kaffee. Ihr tauscht nichts anderes als Arbeit gegen Arbeit. Nur, dass eben die 70 Cent, die auf dem Lesen vergegenständigte Arbeit ist. So, und letztlich kannst du es darauf reduzieren. Und Volkswirtschaften, die dann eben nicht in der Lage sind, durch Arbeit, Wertschöpfung, ein Überschussprodukt zu generieren, ja, die haben Probleme. Das kannst du natürlich kurzfristig mit Schulden in der Ökonomie alles übertünchen. Ja, aber mittelfristig geht das schon nicht mehr und langfristig geht das überhaupt nicht. Aber das war eine kleine Fußnote nur. Also, Kommunikationsdialektik ist klar. Die ist hier in Verbindung dann natürlich mit einer holistischen Informationspolitik. Wenn du ja heute, dafür auch noch einen Satz zu, wenn du heute einen Beschäftigten fragst in einem Unternehmen, egal wen, sag mir doch mal was über dein Unternehmen, wo du in Anführungsstrichen natürlich dein Unternehmen, wo du arbeitest, womöglich jetzt 10, 15 Jahre. Über die Strategie des Unternehmens, über die Ex-Post-Situation, wie viel Umsatz hat das Unternehmen gemacht, wie viel Gewinn hat das Unternehmen, das wissen die überhaupt nicht. Wissen sie nicht. Und selbst Betriebsräte wissen es nicht. Werde ich als Sachverständiger gerufen? Ja, wir sind am Ende, Heinz. Ja, ich bin hier seit 10 Jahren Wirtschaftsausschussvorsitzender. Ich sage, gib mir mal die Bilanzen. Ja, die haben wir nicht. Ich sage, wie, die haben wir nicht? Ja, die haben wir nicht, die haben wir uns nie gegeben. Ja, das ist interessant. Wenn ich das mal aufschreiben würde, was da abgeht draußen in den Unternehmen, das ist eine Katastrophe, eine absolute Katastrophe. Ja, die Leute wissen in den Betrieben über ihre Arbeitsplätze viel, manchmal auch nicht. Aber über den nächsten Arbeitsplatz vom Kollegen um die Ecke wissen schon gar nichts mehr. Und über das Ganze, holistisch, ganzheitlich, deshalb steht da als größere holistische Information, wissen sie überhaupt gar nichts. Und deshalb können sie auch vorgeführt werden. Deshalb können sie auch vorgeführt werden von jedem drittklassigen Geschäftsführer, der sie über den Tisch zieht und sie merken es nicht mal. Gut, ich will das nicht weiter ausführen. Die Größen, demokratisch-partizipative Unternehmenskultur, da ist natürlich dann die Mitbestimmungsfrage auch eine wesentliche Größe der 6 Felder. Und da ist völlig klar, wir haben keine Mitbestimmung in Deutschland. Wir haben keine Mitbestimmung. Das ist alles Scheinmitbestimmung. Wir haben ja drei Gesetze, Montan-Mitbestimmungsgesetz, 76er-Mitbestimmungsgesetz und Drittelparitätengesetz. Fangen wir mit dem letzten an. Da hast du eine Drittelparität auf der Arbeitnehmerbank. Ja, darüber Mitbestimmung reden, ist Zynismus. 76er-Mitbestimmungsgesetz, da hast du zwar eine numerische Parität zwischen Kapital und Arbeit im Aufsichtsrat. Aber bei PAT hat der Aufsichtsratsvorsitzende, der immer von der Kapitalseite gestellt wird, eine doppelte Stimme. Eine zweite Stimme. Also die Arbeitnehmerbank kann da immer bestimmt werden. Das Einzige ist die Montan-Mitbestimmung. Da hast du wirklich diese numerische Parität zwischen Kapital und Arbeit. Und da hast du den sogenannten Neutralen, der dann Zünglein an der Waage ist. So, und dieses Zünglein an der Waage bedeutet, Sie müssen sich beide Seiten, Kapital und Arbeit, vorher, bevor der berufen wird, auf diese Person verständigen, sonst wird er auf, kommt er nicht. Ich war ja selbst 5 Jahre Arbeitsdirektor unter diesem Regime, ThyssenKrupp-Konzern, damals noch Thyssen. So, und ich muss da, ich kann mich noch erinnern an die konstituierende Sitzung des Aufsichtsrates, neue Periode, wo, wo der Aufsichtsratsvorsitzende, wobei, das war, kann ich wohl den Namen nennen, ist ja öffentlich bekannt, war, war der Wertz, ehemaliger Finanzminister, SPD Nordrhein-Westfalen, langjähriger Präsident auch der Landeszentralbank hier in Nordrhein-Westfalen, der war da bei mir der neutrale Mann im Ausland. Als er die erste Rede bei der konstituierenden Sitzung hat, an beide Seiten gerichtet, Kapital und Arbeit, an beide Seiten gerichtet, berühren Sie mich nie, Worte werde ich nie vergessen, meine, berühren Sie mich nie, ich bin toxisch. Ich bin toxisch. Meine Seiten gucken sich an. Ja, wer mich berührt, das könnte, könnte für die Seite tödlich sein. So, und das hat, das hat, das hat natürlich, ist doch klar, das hat eine ungemeine, der war ja, ist ja immer dabei bei jeder Aufsichtsratssitzung, ist ja klar. Ich kann mich nicht erinnern, als ich da 5 Jahre davor stand, war, dass ja auch nur irgendeiner der Aufsichtsratssitzung auch nur irgendein Wort gesagt hat. So, weil beide Seiten, das diszipliniert beide Seiten, weil beide Seiten wissen, sie können ohne die andere Seite nichts entscheiden. Sie sind blockiert. So, das heißt, sie müssen konsensuales Modell fahren. Sie müssen sich verständigen über Investitionen, über Gewinnverwendung, über, ja, sie müssen sich über alles verständigen. Ich weiß das nur als Vorstand, wir müssen, das ist ja auch der Job des Vorstandes bei einer Aktiengesellschaft, wenn man eine Aktiengesellschaft, da die Strategien natürlich einzubringen, die wir fahren wollen im Aufsichtsrat, aber wir mussten sie uns ja absegnen, das ist doch klar. Die Investitionen muss man sie absegnen lassen, ja, logisch. So, da wussten beide Seiten ganz genau, wo der Hammer hin. Und sie, und keine der Seiten weiß ja letztlich, wie der da entscheidet. Und wenn du den einmal vor den Knoten schiebst, weil er ist ja toxisch, das lässt er vielleicht einmal mit sich machen. Zweitens, man muss aufpassen. So, das ist schon eine Form wirklich von Mitbestimmung. Nur, wenn man, wenn man die, denn wir wissen ja, das ist ja momentan Mitbestimmungsgesetz von 51. Mhm. Ja, das war ja mal für Stahl und Kohle, das waren ja mal 2 Millionen Beschäftigte in Deutschland, lange ist her. Ja. Jetzt haben wir ja gerade beschlossen, die letzten Bergleute auch nach Hause zu schicken. Bis 2018. Aber wir haben, wenn man, wir haben 35 Millionen abhängig Beschäftigte zurzeit, 35 Millionen etwa in Deutschland abhängig Beschäftigte und Kohle und Stahl davon noch on the board, 100, das ist 100.000 noch sein, genau, genau. So, da sieht man auch die Relevanz von dieses Gesetzes. So, da, da sagen wir hier in unserer Ableitung, was eine demokratisch-partizipative Unternehmenskultur anbelangt, das muss ganz klar eine wirklich saubere, im Sinne, im Duktus sozusagen eines Montan-Mitbestimmungsgesetzes, eine Mitbestimmung sein.
Und die Montanindustrie war jahrzehntelang Vorbild für alle anderen Industrien.
Ja, es hat ja, die haben einen enormen Strukturwandel. Ich habe vor kurzem nochmal in einem Vortrag gesagt, schaut euch mal den Strukturwandel, da wissen wir in Nordrhein-Westfalen nur wirklich eine Masse drüber zu erzählen. Ja, ja. Kohle und Stahl an und vergleich das mal mit der Textilindustrie. Im Bereich Kohle und Stahl hat es nicht bis heute nicht eine einzige betriebsbedingte Kündigung gegeben. Natürlich Personalabbau, das ist Strukturwandel, das ist ökonomisch trivial. Und dann vergleich das aber mal, der Strukturwandel war da sicherlich genauso scharf in der deutschen Textilindustrie, was man dort mit Beschäftigten gemacht hat, weil die hatten kein solches Mitbestimmungsgesetz. Betriebsbedingte Kündigung waren da eine ganz, ganz normale Veranstaltung. Eine ganz normale Veranstaltung. Das ist der Unterschied. Das ist der qualitative Unterschied, wie man hier entsprechend mit Menschen umgegangen ist. Gut, aber wie das hier weiter... So, dies, das haben wir abgeleitet, normativ natürlich, diese Unternehmenskultur. Und haben dann gefragt, mit einem riesen Aufwand... An Fragebogen, empirisch sozusagen, wie ist hier der Stand der Energieversorger? Haben die das umgesetzt heute oder wie weit sind sie davon entfernt? Das war die Frage. Und das haben wir dann aber nicht nur gefragt, einseitig die Mitbestimmungsseite, also sprich Betriebsräte, Wirtschaftsausschussmitglieder, Aufsichtsräte auf der Arbeitnehmerbank, sondern wir haben auch die Kapitalseite befragt. Wir haben genauso die Kapitalseite befragt, also die Vorstände, die Geschäftsführer, weil wir auch hier ihre Position hören wollten, wie sie die Veränderungsprozesse einschätzen. So, und ich fasse das jetzt mal zusammen. Beide Seiten haben mehr oder weniger gesagt, es hat hier ganz klar erstmal Verschlechterungen gegeben. Das hat auch die Kapitalseite gesagt. Die Kapitalseite hat aber betont, das war auch notwendig. Aber sie haben gesagt, das ist in der Tat so eingetreten. Es war nur mal ein Beispiel. Die meisten haben ja 76er Mitbestimmung, die Großen jedenfalls. Nicht an der Tagesordnung, dass der Aufsichtsratsvorsitzende vor den Knoten geschoben wurde und von seiner doppelten Stimme Gebrauch machen musste. So weit ist man nie gegangen. Heute eine ganz normale Veranstaltung. Eine ganz normale Veranstaltung. Und Sie haben ja nicht das paritätische Modell eben der Montanindustrie, sondern maximal die 76er. Viele, viele auch nur die Drittelbeteiligung, nach dem Drittelbeteiligungsgesetz. Und weil sie eben nicht an 2000, du brauchst ja 2000 Beschäftigte für die 76er Mitbestimmung als Betriebsgröße, haben die meisten ja nicht. So, dass du nur dann auch eine Drittelbeteiligung hast und da hast du natürlich gar keine Mitbestimmung. Keine saubere unternehmensbezogene Mitbestimmung. Wobei die betriebsrätliche, also die betriebsliche Mitbestimmung hier in allen Unternehmen, wir haben nicht einen Betrieb gefunden, auch die kleinsten Stadtwerke mit 30 Beschäftigten, reiner Verteiler, es gibt da kein Unternehmen, das nicht mindestens Betriebsrat hat. So, und das ist schon, sagen wir mal, mit anderen Branchen, ja, da schon eine positive Seite, weil wie viele Unternehmen mit anderen Branchen, die haben 30, 400, 500 Beschäftigte, das ist nicht mal Betriebsrat, wenn man viele Dienstleistungsbereiche nimmt. Also Betriebsrat haben sie alle. Aber die unternehmensbezogene Mitbestimmung, also die wirtschaftliche Mitbestimmung, hat die auch ganz klar gelitten. Zweite Feststellung, wir haben dann ja gefragt, wie sind diese sechs Säulen sozusagen dieser demokratisch-partizipativen Unternehmenskultur, wie sind die heute umgesetzt? So, da muss man jetzt auch sehr differenziert, kann ich jetzt nicht, bezogen auf die sechs Säulen müsste man jetzt hier natürlich eingehen, sie schwanken da auch, das hängt auch viel mit Betriebsgrößen zusammen, Big Four sind da gar nicht mal so schlecht aufgestellt in vielen Bereichen, das sieht den Stadtwerken übrigens, das war interessant, nicht so gut aus. Sieht nicht so gut aus. Aber wenn man das mal über den Daumen, wenn man hier mal eine Schulnote von 1 bis 6, Lehrer verteilen ja, ich bin ja auch ein Lehrer, gerne Schulnoten, wenn man hier mal so eine Schulnote, was die heutige Umsetzung dieser Kultur anbelangt, wenn man die mal geben sollte, sagen wir mal bezogen, differenziert jetzt auf die großen vier, dann würden wir geben, befriedigend, aber auch nochmal hier ein bisschen differenziert. Da ist am besten EMBW noch am besten abgeschnitten. Die würden wir so irgendwo bei 2,5 sehen und die anderen so irgendwo unbefriedigend, mehr nicht. Und die Stadtwerke, naja, die liegen wohl irgendwo zwischen ausreichend, leider, und einige große vielleicht, die dann auch dem Befriedigenden nahe kommen. Also da ist noch viel, viel aufzuholen, da ist auch noch viel zu tun, um hier wirklich so eine saubere Kultur, die ganz wichtig aber ist, für uns, für mich, für Marquardt, wahrscheinlich sogar entscheidend, wenn man die Energiewirtschaft umbaut, dann brauchst du das Innenverhältnis. Ja, dann brauchst du das Innenverhältnis. Das ist ganz wichtig. Und da sind viele Prozesse oder müssten viele Prozesse verändert werden. Und wir haben ja auch diese Ergebnisse natürlich unseren Auftraggebern, bei der Hans-Böckler-Stiftung und natürlich auch Verdi und die IGBCE, als hier die zuständigen Gewerkschaften vorgestellt. Die waren auch mehr als überrascht in vielen Punkten, was die Ergebnisse anbelangt. Nur wenn man mich jetzt fragen würde, ja, was passiert denn jetzt? Ja, wie gehen die denn jetzt mit diesen Ergebnissen um? Ja, das ist ja erstmal ein Fund, ja, worauf man aufbauen könnte. Dann muss ich hier leider heute Abend sagen, viel Schweigen ist im finsteren Wald. Man hört nicht mal ein Pfeifen. da ist eigentlich still und starr, wir sind da in der Weihnachtszeit, still und starr ruht der See, könnte man da in conclusio sozusagen drüber schreiben, leider. Und das ist schon erschreckend. Ich weiß nicht, woran es liegt. Wir haben natürlich festgestellt, wenn man sich mit dieser Branche beschäftigt als Wissenschaftler, das muss einem klar sein, dann steigst du in eine Schlangengrube ab. Weil, es ist wirklich so, weil hier sind so viel divergierende Interessen im Spiel, zwischen Großen und Kleinen, selbst Verdi und IGBCE sind sich nicht grün. Da ist viel, viel Interessenpolitik im Spiel, und das ist wirklich eine Schlangengrube. Und abschließend vielleicht, bevor wir dann ja auch mal in die Diskussion kommen, ihr müsst mich sonst bremsen. Dass es schon ganz wichtig ist, ein Konzept zu erarbeiten. Es liegt bis heute kein wirklich in sich geschlossenes Konzept vor. So, das ist das Problem. Jeder macht da hier ein bisschen rum, ja, aber nichts kommt zusammen und daran müsste gearbeitet werden. Da musste dran gearbeitet werden. Ich habe ja auch, Ida weiß das, mit dem Kollegen Marquardt zusammen hatten wir in Berlin schon vor der Bundestagsfraktion da auch eine Präsentation gemacht, da haben wir das auch gemacht und wir würden uns jedenfalls freuen, als Wissenschaftler freut man sich ja dann sowieso, wenn Forschungsergebnisse eben auch aufgenommen werden, ja, ist ja schön, jetzt haben wir ein dickes Buch geschrieben, ja, und verstaubt in den Regalen, deshalb haben wir das ja nicht gemacht, ja, da steckt ja wirklich viel Arbeit drin, sondern dass man jetzt auch mit diesen Ergebnissen was macht, weiterarbeitet, sie weiterentwickelt. Wir sagen ja überhaupt nicht, dass das der Weisheit absoluter letzter Schluss ist, würde ich auch nie behaupten, aber es soll ein Anstoß sein, und der ist es auf jeden Fall, und der kann es auch sein, die Ergebnisse, die wir gemacht haben, um sozusagen jetzt den Ball weiter voranzutreiben. Und das muss natürlich im politischen Raum. Ja, das muss im politischen Raum geschehen. Wo sonst? Denn da gehört es jetzt auch hin. Ja, schönen Dank für eure Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Heinz, für den hochinteressanten und dichten Vortrag. Ich muss sagen, ich habe euer Buch gelesen. Es liest sich wie ein Krimi.
Oh.
Ja, und es muss man, also, und es ist wirklich sehr empfehlenswert.